Ihr Lieben, Linda hat es vorhin gesagt, Gebet soll heute das Thema sein, es soll ums Beten gehen. Und wenn man zum Beten kommt, dann ist wahrscheinlich bei den meisten das Gefühl so, hey, wenn es mit dem Gebet klappt, dann hat man meistens, merkt man auch, dass man eine Phase hat, wo man sich Gott ganz nahe fühlt, wo in der Gottesbeziehung manches gut ist. Und wenn man merkt, dass das Gebet weniger Raum im eigenen Leben hat, das sind meistens Phasen, in denen auch die Gottesbeziehung leidet. Das hängt eng miteinander zusammen, weil Gebet ist nichts anderes als Kommunikation. Es ist Gespräch mit Gott. Und wenn ich mit jemandem nicht mehr rede, dann leidet natürlich auch die Beziehung darunter mit demjenigen. Und ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem guten Freund, der hat mir erzählt, wie es ihm gerade geht. War ganz betroffen, als er das erzählte, weil er sagte, es geht im Moment richtig, richtig schlecht. Und dann hat er selber versucht, habe ich gesagt, was ist denn das Problem? Und dann hat er versucht, das zu erklären und er konnte es eigentlich gar nicht wirklich erklären. Er hat gesagt, eigentlich geht es mir gut. Also es gibt keine Gründe dafür. Eigentlich ist alles in Ordnung, das Leben ist okay, aber ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich, als wenn mein Leben irgendwie als wenn das so fade wäre, als wenn es nicht richtig Leben ist, nur so eine Hülle. Eigentlich ist alles in Ordnung. Und er sagt, im letzten Jahr, da war viel weniger möglich. So auch an Corona-Einschränkungen hat er gesagt, im letzten Jahr, da gab es einen totalen Lockdown. Absolute Kontakteinschränkungen, man durfte niemanden mehr sehen. Und was habe ich gemacht mit meinen Freunden? Wir haben uns online getroffen, per Zoom. Haben wir aneinander beigestanden, haben füreinander gebetet, haben umeinander gerungen, waren füreinander da. Wir hatten tiefe Beziehungen miteinander. So. Und wir haben gemerkt, dass in dieser Zeit wir auch wahnsinnig tiefe Beziehungen mit Gott hatten. Er war irgendwie überall zu finden. Und in diesem Jahr, es ist so viel mehr eigentlich möglich und es wird immer mehr möglich. Und trotzdem merke ich, wie das Leben irgendwie fade wird. Es ist irgendwie lustlos, träge. Irgendwie sind auch die Beziehungen, die ich lebe, weniger intensiv, hat er gesagt. Und das Schlimmste in allem, ich habe das Gefühl, ich finde Gott nicht mehr richtig. Ich weiß irgendwie, er ist da, aber fühlen tue ich das nicht mehr. Und während er davon erzählt hat, da konnte ich bei ihm wirklich so eine Traurigkeit spüren, so eine Kraftlosigkeit, so eine Ohnmacht, ein Vermissen, aber auch eine tiefe Müdigkeit. Und vielleicht kennt ihr das, diese Müdigkeit. Vielleicht steckt die auch in eurem Leben. Im letzten Jahr, ich weiß das aus vielen Gesprächen in der Gemeinde und darüber hinaus, da war noch so eine Motivation bei manchen, die gesagt haben, wir schaffen das, wir kriegen das hin, zusammen stehen wir das durch. Aber irgendwann kam dann im letzten Jahr die Phase und bis heute ist es so, dass viele merken, hey, wie lange noch? Wie lange noch? Und irgendwie ist alles auf Pause. Selbst die Gottesbeziehung. Das ist, als wenn jemand auf Pause gestellt hat und wir warten, dass es wieder losgeht, weitergeht. Es ist so, als wenn wir eingeschlafen wären und wir warten darauf aufzuwachen. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Ich kenne diese Momente aus dem letzten Jahr auch. Aber ich erinnere mich, wenn ich darüber rede, vor allen Dingen unweigerlich an eine Zeit aus dem Anfang meines Studiums. Das war so eine Phase. Ich bin mit 16 habe ich Jesus kennenlernen dürfen. Da hat er sich in mein Leben geliebt und ich habe ihn kennengelernt. Und es war eine ganz intensive Phase, wo ich eine ganz enge Beziehung mit ihm gelebt habe und leben durfte. Das war ein totales Geschenk. Und was mich am meisten geprägt hat, waren wahrscheinlich die Spaziergänge in dieser Zeit. Die haben eine große Auswirkung auf meinen Glauben gehabt. Nicht, weil ich so gerne spazieren gehe, aber irgendwie die Gemeinde, die war so eine halbe Stunde entfernt von zu Hause und meine Eltern hatten jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis, mich jedes Mal hinzufahren, weil ich jeden Tag irgendwie in die Gemeinde gegangen bin. Also bin ich jeden Tag zu Fuß von zu Hause zur Gemeinde gegangen und abends dann irgendwann wieder zurück. Das war schon mal eine Stunde Fußweg. Und in dieser Zeit habe ich nichts anderes gemacht, als mit meinem Herrgott zu reden. Und zwar in einem Gespräch, als wenn er dabei wäre, als wenn er mitgeht. So, als wenn er neben mir ist, habe ich mich mit ihm unterhalten über alles Mögliche, wie es mir geht, was passiert, meine Fragen, mein Leben, alles. So, und das hat meine Gottesbeziehung wahnsinnig tief geprägt. Ich habe irgendwann angefangen, nicht mehr mit dem Bus von der Schule nach Hause. Morgens bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren, da war ich zu müde. Aber bin ich auch ehrlich, Müdigkeit ist ja so ein Thema gerade. Ne? Aber nachmittags bin ich dann zu Fuß nach Hause gegangen. Das war auch 35, 40 Minuten, weil ich es einfach genossen habe, in der Zeit mit Jesus zu reden. Manchmal denke ich mir, was müssen die Leute gedacht haben, die mich gesehen haben? Oder heute manchmal, wenn ich mit dem Auto hinter ihnen an der Ampel stehe und mich mit Jesus unterhalte, der so auf dem Beifahrersitz sitzt. Die müssen denken, ich habe eine Vollmeise, damals auch. Vielleicht ist es auch so. Aber diese Zeit hat mich wahnsinnig geprägt in meinem Glauben, dass Jesus da ist. Und umso schmerzhafter war das, als ich dann zum Studium von zu Hause weggezogen bin nach Wuppertal und auf einmal gemerkt habe, Gemeinde ist nicht mehr da. Und das ist immer ein Riesenriss, das ist eine Riesengefahr. Ich glaube, wir merken das gerade im letzten Jahr, wie groß die Gefahr ist, wenn Gemeinde nicht stattfinden darf oder nicht stattfindet. Dieser Satz, ich höre den manchmal, ich kann auch ohne Gemeinde an Gott glauben. Ja, okay, aber wie lange? Im letzten Jahr wurden wir alle eines Besseren belehrt, glaube ich. Wenn Gemeinde wegfällt, dann leidet Glaube, so ist das. So, wie schön, dass ihr heute hier seid. Und am Anfang meines Studiums war das so, dass meine Gemeinde auf einmal weg war. Ich bin nach Wuppertal gezogen von zu Hause. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich auf einmal weniger gebetet habe, weniger Bibel gelesen habe, weniger Gottes Nähe gesucht habe. Mir ist das gar nicht aufgefallen am Anfang, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass sogar mein Charakter sich verändert. Dass ich weniger der Mensch bin, der ich eigentlich sein wollte. Dass ich liebloser geworden bin, genervter, gereizter, ungeduldiger. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, warum? Weil Jesus fehlt. So. Und egal, was ich gemacht habe, ich konnte ihn nicht zurückholen. Vielleicht kennst du das auch aus dem vergangenen Jahr. Egal, wie viel ich dann gebetet habe, wie viel ich Bibel gelesen habe, er kam einfach nicht zurück. Ich konnte ihn nicht zurückziehen. So. Das war eine wahnsinnige Ohnmacht. Das waren die schlimmsten anderthalb Jahre meines Lebens. Davor und danach kann ich euch sagen, ich bin jetzt 43, ne? Ja, okay. Es ändert sich jedes Jahr. Muss ich mal meine Frau fragen, die weiß das. Bin jetzt 43. Davor und danach gab es keine schmerzhaftere Zeit als diese anderthalb Jahre, wo Jesus nicht da war. Aber es gab keinen schöneren Moment. Und nur wenige, die da dran kamen, wie den Moment, als er wiederkam. Und ich merken durfte, das war eine Riesenlüge zu glauben, dass Jesus weg gewesen wäre. Ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden. Ich habe ihn nicht gesehen. Er war nie weg. So. Und wie schön war das, das wiederentdecken zu dürfen. So, und seitdem passiert das immer wieder mal, dass Jesus aus meinem Alltag, aus meinem Bewusstsein rausrutscht. Ja? Und trotzdem merke ich, wie dann seitdem relativ schnell die Alarmglocken bei mir angehen. Und ich merke, du hast da was verloren. Das ist so wie, ich weiß nicht, ob ihr das Kind erkennt, heute ist ja Muttertag, mal die Mütter und Väter unter euch, kennt ihr das, diesen Moment, wo ihr auf einmal merkt, wo ist mein Kind? Ja, schon mal erlebt? So bis irgendwo und auf einmal merkst du, wo ist mein Kind geblieben? So in diesem Moment, wo ist mein Jesus geblieben? Wo ist Jesus? Nie wieder will ich so verzweifelt sein und ohne ihn sein. Da gehen die Alarmglocken los. Aber ich will auch ehrlich sein, das geht manchmal schneller und manchmal langsamer. Und manchmal, selbst wenn Bibellesen, Beten und Gottesdienst noch funktioniert, merkst du manchmal, dass das zu so leeren Hülsen geworden ist. Irgendwie noch eine gute Gewohnheit, und Gewohnheiten sind gut. Ja? Nicht alle, aber Bibel und Beten kann man da, glaube ich, gut zuzählen. Ja? Und trotzdem kann es sein, dass das auf einmal zu einer leeren Tradition wird, weil die Beziehung darin fehlt. So. Und manche von euch haben das erlebt im letzten Jahr in dieser Corona-Phase. Und auf einmal merkt man, ich brauche etwas anderes, Jesus fehlt und es tut mir nicht gut. Aber wie kommt er zurück, wie holst du ihn zurück? Als ich über dieses Thema nachgedacht habe in der letzten Woche, ist mir immer wieder mein Konfirmationsspruch eingefallen. Der steht in Matthäus 26, Vers 41. Matthäus 26, Vers 41, ich werde euch den jetzt gleich sagen und ihr werdet wahrscheinlich denken, ja, typisch Pastor. Das ist so ein Pastor, wenn du Pastor wirst, dann suchst du dir so einen Konfirmationsspruch aus. So. In Matthäus 26, Vers 41 sagt Jesus, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ist so, ne? Ist so ein Pastorenspruch. Als ich darüber nachgedacht habe, in der letzten Woche, habe ich mir an den Kopf gegriffen und gedacht, Mann, du, ja, was hat dich da geritten? Aber das Spannende ist, tatsächlich ist es so, dass ich sagen würde, ich habe Jesus damals nicht gekannt. Ja? Ich hatte einen einigermaßen guten Konfirmandenunterricht, aber Jesus habe ich damals nicht kennengelernt. Ich habe nicht mit ihm gelebt. Ich fand den Spruch einfach auf eine witzige Weise passend, weil ich, was Schule angeht, da war der Geist willig, aber das Fleisch schwach. Ja. Ich konnte mich nie so motivieren für Schule und für Dinge, die mich nicht interessieren. Das sagt jetzt viel über Schule bei mir aus, aber egal. Und da habe ich gedacht, ey, das passt irgendwie zu mir. Jesus hat dann irgendwann mir auf eine sehr eindrückliche Art und Weise deutlich gemacht, wie prophetisch er da in mein Leben gesprochen hat und wie tief dieser Spruch eigentlich ist. Und das Interessante an der Situation ist nicht nur, na, wie kam ich zu diesem Spruch, sondern wie ist die Situation, in der Jesus den sagt. Jesus ist mit seinen Jüngern kurz vor der Kreuzigung. Er ist im Garten Gethsemane und er ist da, weil er diesen Ort oft aufgesucht hat, um zu beten und Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen. Und er weiß, am nächsten Tag wird er gekreuzigt werden. Man wird ihn an diesem Abend noch festnehmen und er hat Angst. Nicht Angst vor der Kreuzigung, sondern Angst vor dem, was es geistlich bedeutet. Das Gericht der Welt, was an ihm vollzogen wird. Alle Schuld der Welt nimmt er auf sich, deine und meine, alles, was zwischen dir und Gott steht. Er hat es weggenommen, ans Kreuz genommen und ist dafür gestorben. Er hat das Gericht Gottes für alle Welt an sich vollziehen lassen. Und er geht zu seinen Jüngern und sagt, betet mit mir. Betet mir, der Weg wird schwer. Und er geht ein bisschen abseits und sagt, ich gehe da vorne beten. Wartet ihr hier und betet mit mir. Und dann geht er beten, kommt danach wieder. Und was machen seine Jünger? Sie schlafen. Und in diese Situation hineinspricht, er macht das dreimal, er geht dreimal beten und seine Jünger schlafen dreimal ein. Und in diese Situation hineinspricht, er wacht und betet, dass sie nicht in Anfechtung fallen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich finde das total spannend, dass Jesus sagt, ich weiß, die Anfechtung werden kommen. Und da spricht er nicht nur zu den Jüngern damals, sondern auch zu mir und dir heute. Anfechtungen werden kommen, Herausforderungen, Nöte, Versuchungen. Dieses Wort, was da im Griechischen steht, das meint so viel Situationen, Momente, die dich von Gott wegziehen wollen. Diese Momente wird es geben in dieser Welt. Und spätestens im letzten Jahr haben wir es alle gemerkt. Anfechtungen werden kommen. Und auch wenn dein Geist willig ist, ja, wenn du nah dranbleiben willst an Gott, dann wirst du merken, dein Fleisch ist schwach. Deine Natur, deine menschliche Natur. Es ist etwas in dir, was schwach ist. Und was sich nur allzu gerne wegziehen lässt und Jesus übersieht. Das wird passieren. Und du wirst es alleine nicht schaffen. Du wirst fallen und du wirst straucheln und du wirst einknicken. Jesus ist da sehr nüchtern in seiner Analyse. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er sagt auch, wo die Lösung ist, wie die Lösung aussieht. Wie können wir standhaft bleiben, an Gott dranbleiben in Situationen, die uns von ihm wegziehen wollen. Und wo wir merken, dass das Potenzial da ist, uns unsere Gottesbeziehung einzuschläfern. Er sagt zwei Dinge, wacht und betet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wacht, das ist so ein... Das Wort im Griechischen, hat so zwei Bedeutungsinhalte, die aber ganz eng zusammenhängen. Das ist so ein bisschen wie im Deutschen. Ja? Einmal bedeutet es ganz einfach, wach bleiben. Ja? Also wenn ich zu dir sage, wach, bleib wach in dieser Predigt, dann möchte ich, dass du nicht einpennst. Okay? Das ist das, was Jesus ja auch zu seinen Jüngern gesagt hat. Warum schlaft ihr ein? Bleibt wach. Aber da steckt noch eine zweite Dimension drin. Nicht nur das körperliche Wachbleiben, sondern auch das Wachsamsein, das Aufmerksamsein, das in Alarmbereitschaft sein, das steckt da drin. Wachsam hingucken. Ja? Nehmt einen Wachmann. Ja, wenn ihr an Wachmann denkt, der ein Gebäude bewacht, ja, ist dessen einzige Aufgabe, dass er die Nacht über in so einem Häuschen sitzt, ein Kaffee nach dem anderen trinkt und die Augen aufbehält, würdet ihr sagen, dann hat er seinen Job gemacht? Nein. Ein Wachmann ist dafür da, ein Gebäude zu bewachen, aufmerksam hinzugucken, bewusst hinzugucken, auf die Veränderung zu achten, hinzusehen, wo ist etwas, was Gefahr bringt. mit Augen, offenen Augen das Ganze im Auge zu behalten, mit wachem Auge und Verstand hinzugucken. Wacht, seid wachsam und betet. Bleibt im Gespräch mit Gott, in Kommunikation mit ihm, und zwar in jedem Moment. Das hilft gegen Anfechtungen und Versuchen, die ich von ihm wegziehen wollen, wachsam auf die Realität zu schauen. Ja, der Geist weht, wo er will. Wachsam auf die Realität zu schauen und die jeden Moment ins Gebet zu bringen. Darum geht es. So, aber was ist die Realität? Jesus hat gesagt, Matthäus 28, Vers 20, ich bin immer bei euch. Weißt du das? Weißt du, dass Jesus immer bei dir ist? Das ist keine rhetorische Frage. Wacht, wacht, seid wachsam. So. Weißt du, dass Jesus, wer weiß, dass Jesus immer bei ihm ist? Jesus hat nicht gesagt, manchmal. Er hat nicht gesagt, ich werde manchmal bei euch sein. Er hat nicht gesagt, ich werde ab und zu mal bei euch sein. Oder mal gucken, was so läuft. Vielleicht ist auf der anderen Seite der Welt was Spannenderes los. Das hat er nicht gesagt. Ich werde immer bei euch sein. Jesus ist bei dir, egal was in deinem Leben passiert. In diesem Augenblick ist er bei dir. In deinen Nöten ist er bei dir. In deinen Herausforderungen. Er lässt dich niemals allein. Aber um zu verstehen, was Jesus hier meint, ist nicht nur, ich bin irgendwie in der Nähe, ja, sondern was er meint, ist viel tiefer. In Johannes 14, Vers 23 sagt er, der Vater und ich, wir werden durch den Heiligen Geist in euch wohnen, in dir. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid und Gott in euch wohnt? Niemand wird dir jemals näher sein als Gott. Du kannst über zig Jahre verheiratet sein, einen Menschen mehr lieben als sein eigenes Leben, und er wird dir niemals näher sein als Gott. Das ist das, was Jesus meint. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Mal kurzes Handzeichen, wer fühlt das in jedem Augenblick? Okay, okay. So. Das in jedem Augenblick zu spüren, ist nochmal was ganz anderes. Und ich bin ehrlich, bei mir ist es nicht immer so. Nicht in jedem Augenblick fühle ich das, aber ich weiß es in jedem Augenblick. Und wenn ich es nicht fühle, dann weiß ich, es liegt an mir. Ich habe die Wahrheit aus dem Auge verloren und gucke nicht auf die Realität. Ich glaube, es gibt drei Gründe, warum wir, wie man das erklären könnte, dass Jesus das sagt, aber wir es nicht fühlen. Ja. Der erste Grund ist, warum fühlst du nicht, dass Jesus immer bei dir ist? Der erste Grund ist, Jesus hat uns angelogen. Ja. Er hat das zwar gesagt, macht das aber nicht. So, jeder, der Jesus kennt, würde sagen, bist du irre, sowas in der Predigt zu sagen? Aber wenn du Jesus kennst, der ist kein Lügner. Das Gegenteil ist der Fall, er ist die Wahrheit. Er ist treu und er steht uns bei. Er wird uns niemals allein lassen und er hält Wort. Also diesen ersten Punkt, den kannst du gleich von der Liste streichen. Jesus sagt die Wahrheit. Okay, woran kann es dann liegen, wenn Jesus nicht gelogen hat? Dann könnte noch ein zweiter Grund dafür sprechen, dass wir es nicht fühlen, nämlich, dass wir es falsch verstanden haben. Jesus hat das zwar gesagt, aber irgendwie interpretieren wir diesen Vers falsch. Aber seien wir ehrlich. Jesus hat das so häufig gesagt, dass er bei uns sein wird. Und die Apostel und die Jünger von Jesus in der Apostelgeschichte oder in den Briefen, lest es gerne nach, die haben das so häufig erlebt. Und die Folgen von Jesu Nähe in ihrem Leben sind so sichtbar. Das kann man nicht falsch verstehen. Was kann man falsch verstehen an, ich bin bei dir, immer? Das kannst du wörtlich nehmen. Es bleibt nur ein dritter Grund. Wir verlieren es aus den Augen. Wir vergessen Jesus. Wir übersehen ihn. Und wir lassen uns auch in unserer Wahrnehmung prägen von einer Welt, die uns sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ja. Und diese ganze Prägung bringt uns dazu, dass wir Jesus aus dem Auge verlieren und ihn nicht sehen. Die Wahrheit ist, Jesus ist immer bei dir. Immer. In jedem Augenblick. In jedem Moment, bei jedem Atemzug, egal was du tust, egal wo du bist, er ist bei dir. Wenn du morgens aufwachst und die Augen aufschlägst, ist er da. Wenn du aufstehst und ins Badezimmer gehst, um dir die Zähne zu putzen, ist er da. Wenn du dich anziehst, ist er da. Wenn du dir Frühstücks machst und was isst, ist er da. Die ersten Menschen, denen du begegnest, den begegnest du lange nach ihm. Er ist schon lange da. Wenn du zur Schule fährst oder in die Arbeit, im Bus oder im Auto, wenn du zu Fuß gehst oder auf dem Fahrrad, er ist da. Wenn du ankommst in der Schule oder im Homeschooling bist, Jesus ist da. Wenn du im Büro sitzt, auf der Arbeit, er ist da. Egal wie dein Chef oder deine Kollegen oder Mitschüler dich behandeln, Jesus ist da, um dich gut zu behandeln. Er ist da. Ob du zu Hause die Hausarbeit machst, dich mit Freunden triffst und deine Kinder kümmerst, er ist in jedem Augenblick da. Wenn du Fernsehen guckst zu Hause oder beim Sport bist, er ist da. Den ganzen Tag ist er da, bis du abends wieder ins Bett gehst und auch in der Nacht, wenn du schläfst und nicht mal an ihn denkst, er ist da. In jedem Augenblick darfst du das wissen. Das ist die Wahrheit in deinem Leben. Ich möchte dich fragen, was meinst du, was würde sich ändern in deinem Leben, wenn dir das immer bewusst wäre, dass Jesus da ist? In jedem Augenblick das zu wissen. Kein Moment ohne ihn zu haben. Was wird sich ändern in deinem Leben? Ich kann dir sagen, was sich bei mir geändert hat. Einfach alles. Einfach alles, mein ganzes Leben. In den Schmerzen meines Lebens steht er mir bei, stillt den Schmerz oder hilft ihn mir, ihn auszuhalten und es zu ertragen. Die Tränen, meine Tränen weint er mit und er trocknet sie zu gegebener Zeit. Und wenn sie noch nicht getrocknet sind, dann ist es noch nicht so weit. In den Prüfungen des Lebens gibt er mir Kraft, um sie zu bestehen. In meinen Fehlern und in meinem Versagen richtet er mich auf, vergibt mir und schenkt mir Neuanfang. In meinen Charakterschwächen, die ich auch habe, da korrigiert er mich und lehrt mich, mein Leben mehr an ihm zu orientieren und mehr zu werden, wie ich gedacht bin. Die Freuden des Lebens, die teilt er und er freut sich mit. In meinen Herausforderungen, da gibt er den Herausforderungen einen Sinn und lässt mich dadurch wachsen. Meinen Fragen gibt er Antwort oder hilft mir, Antwort zu finden. Und wenn ich darauf warten muss, dann weiß ich, ich muss noch warten. Auch das hat einen Sinn. In meinem Alltag, bei der Hausarbeit, wenn ich Toiletten putze, habe ich den besten Gesprächspartner an meiner Seite. Und wenn ich alleine bin, nee, das stimmt nicht, ich bin nie allein. Das ist der Punkt. Du wirst mich nie alleine treffen, weil ich niemals alleine bin. Jesus ändert einfach alles. Er ist immer da. Ich bin ehrlich, ich vergesse das manchmal. Manchmal rutscht das raus. Und zwar selbst in Zeiten, wo ich Bibel lese, bete, in die Gemeinde gehe. Das ist gut, jetzt magst du sagen, als Pastor ist das auch nicht so schwer. Aber selbst wenn ich all diese Dinge tue, die ich tue und die gut sind, ja, trotzdem kann manchmal das zu einer Hülle werden. Aber wenn Jesus da drin ist, wenn ich mir bewusst bin, dass er da ist, dann erlebe ich all das. Die Fülle des Lebens, die Jesus schenken will. Ein Leben in seiner Gegenwart. Leben so, wie es sein soll. Und wenn ich das erlebe, dann kann ich nicht sagen, dass ein Tag wirklich schlecht sein wird, weil Jesus da ist. Wie finde ich dieses Leben? Ende des Werbeblocks. Wie kannst du dieses Leben finden? Bei mir war es damals beim Spazierengehen, aber das Spazierengehen ist nicht das Eigentliche gewesen, sondern die Gespräche mit Jesus da drin. Mit ihm zu reden wie mit meinem besten Freund. Mir bewusst zu machen, er ist immer da. Ich habe ihn mir bildlich vorgestellt beim Spazierengehen. Und noch heute auf dem Beifahrersitz ist er oft dabei. So, und wenn du mich mal hinter dir an der Ampel triffst im Auto und du fragst dich, was macht der Mann da hinten, dann unterhalte ich mich gerade mit Jesus vielleicht über dich. Wir müssen verstehen, dass Gebet nicht Monolog ist. Das ist das, was uns Gebet häufig so schwer macht. Wir haben das gerade in der Lesung gehört. Das heißt nicht, dass wir nicht Fürbitten vor Jesus bringen sollen. Nein, das sollten wir tun. Und es ist gut, ihm auch die Dinge zu sagen und zu nennen, wo wir, die er uns aufs Herz legt, wo wir Menschen leiden sehen in unserem Leben, wo wir die Nöte dieser Welt vor ihn bringen. Das ist gut. Aber das ist lange nicht alles. Gebet ist Gespräch. Echte Kommunikation, mit ihm zu sprechen, wie mit deinem besten Freund. Rede mit ihm und warte auf Antwort. Höre hin und guck, wie er dir antwortet. Er will dir antworten. Und vielleicht wirst du das erleben, wie er hineinspricht in dein Leben. Erwarte nicht immer eine große Stimme vom Himmel, die dann mit dir spricht und sagt,
was willst du von mir?
Das kann auch mal passieren, will ich nicht ausschließen. Aber in der Regel ist es anders. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der mir sagte, ich sehne mich so danach, mal Gottes Stimme zu hören, dass er so mit mir spricht.
Ja, mein Kind, was willst du?
Also, da sehnt diese Person sich nach. Und dann habe ich gefragt, okay, ist Gott ein Mensch? Nee. Wieso gehst du dann davon aus, dass er auf eine menschliche Art mit dir redet? Und dann wird drüber nachgedacht und ziemlich gelacht. Denn tatsächlich ist es so, Gott ist Gott. Er spricht auf so vielfältige Art und Weise mit uns, das kannst du nicht in eine Form pressen. Lies die Bibel. Guck dir mal an, wie die Menschen Gott reden hören. Es ist so vielfältig. Sprich mit ihm und dann hör hin. Guck, welche Gefühle bewegt er in dir. Was sagt deine Intuition? Welche Gedanken kommen auf? Ja, ein Gedanke ergibt den nächsten. Und was kommt in dir? Welche Sätze und Worte? Aber wie sprechen auch Umstände hinein in deine Situation? Jesus hat es genauso gemacht. Johannes 5, Vers 19 und Vers 30, da redet Jesus mit seinen Jüngern darüber, wie er mit Gott redet. Und er sagt, alles, was ich tue, nichts tue ich von mir aus. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Vers 19. In Vers 30, ich tue das, was ich den Vater sagen höre. Jesus hat es genauso gemacht. Also lasst uns ein Beispiel daran nehmen. Du redest doch ständig mit dir selbst. Wir führen doch ständig Selbstgespräche. Vielleicht gehörst du jetzt zu den Menschen, die sagen, nein, 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 nein. Meine Frau, aber ich nicht. Oder mein Mann, aber ich nicht. Ich führe keine Selbstgespräche. Finde ich irgendwie irre. Dann möchte ich dich ganz kurz darauf hinweisen, was ist Nachdenken? Ja? Wie denken wir? Wir denken, indem wir Sätze formulieren. Mit wem? Ja, mit dir selber. Über etwas nachdenken ist oft nichts anderes als ein Selbstgespräch, nur dass wir es nicht aussprechen. Okay, geschenkt. So. Was würde sich ändern? Ein Gedanke ergibt den anderen. Was würde sich ändern, wenn du so mit Jesus sprichst? Wenn du mit ihm deine Fragen und deine Lebensthemen besprichst oder bedenkst? Und davon ausgehst und damit rechnest, dass er antwortet und hineinspricht. Und du wirst merken, mit der Zeit wirst du seine Stimme besser kennenlernen, indem du ihn immer besser kennenlernst. Jesus sagt, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, weil sie mich kennen. Lern ihn kennen. Wenn du Bibel liest, lernst du ihn kennen. Aber lies es nicht wie ein Zeitungsartikel, sondern wie ein Gespräch. Sag, Jesus, ich will mich überraschen lassen, was du mir heute sagen willst. Und dann hör hin, während du liest und hör, was er dir zuspricht. Das wird eine andere Erfahrung sein. Rede mit Gott. Beim Aufstehen, lass deinen ersten Gedanken sein, guten Morgen, Jesus. Hey, wie schön ist es, dass du da bist. Du warst die ganze Nacht da und ich freue mich, diesen Tag heute mit dir zu erleben. Das Beste ist schon passiert, du bist da. Lass deinen letzten Gedanken sein, oh Jesus, danke, dass du den ganzen Tag da warst. Jetzt muss ich leider schlafen gehen, aber es ist schön, dass du bei mir bleibst. Und ich freue mich schon darauf, dir morgen wieder zu begegnen. Und dazwischen, lass deinen ganzen Tag geprägt sein von Gesprächen und Begegnungen mit Jesus. Dass du ihm immer wieder begegnest, auf ihn schaust, mit ihm redest, hinhörst. Mit ihm rechnest und mit ihm lebst. Ich sage euch, es gibt nichts Schöneres als ein Leben in der Gegenwart Gottes. Dafür bist du geschaffen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, der Olli wieder. Komm mal ein bisschen runter. Das ist doch alles vielleicht ein bisschen too much, ein bisschen zu radikal. Das klingt alles irgendwie verrückt. Ehrlich? Mal ganz kurz. Was tun wir, wenn wir beten? Was tun wir, wenn wir beten? Wir kommen in Gottes Gegenwart und reden mit ihm, oder? Würdest du sagen? Würde ich sagen, falsch. Das ist falsch. Dieser Gedanke ist total verrückt. Zu denken, wir kommen in Gottes Gegenwart und reden mit ihm, das nenne ich mal verrückt. Ganz ehrlich, überleg doch mal. Beim Händefalten, ist das irgendwie so eine magische Geste, das Händefalten? Du machst die Hände so zusammen, klack, 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 klack. Und wenn du den letzten Finger drauflegst, machst du und auf einmal geht so eine Tür zum Himmel auf. Denkst du das wirklich, tatsächlich? Dass beim Händefalten sich auf einmal eine Tür in den Himmel öffnet und du dann mit Gott reden kannst? Oder denkst du, dass du, jetzt wissen wir, gut, wir sind Protestanten, ja? Wir sind Protestanten. Hey, es gibt Leid in dieser Welt. Und Anfechtungen gehören dazu. Wacht und betet. Auch der arme Johannes. Ach, ist Justus. Johannes ist im Kindergottesdienst. Wird gleich wieder durch. Jesus ist da. Mach dir bewusst, wenn wir beten, ja, du kannst nicht vor Gott kommen von dir aus. Und du kannst ihn auch nicht mit so magischen Worten wie Vater unser im Himmel auf einmal zu dir zwingen und zwingen, dir zuzuhören. Das zu denken ist verrückt. Gott ist immer da und er ist immer interessiert. Das ist der Grund, warum wir beten. Weil Gott von sich aus immer da ist und immer interessiert ist daran, wie es dir geht. Und darum beten wir. Nicht, weil wir vor Gott kommen oder ihn zu uns holen, sondern weil er da ist. Und weil wir uns diese Realität bewusst machen. Und wenn du es dir bewusst machst, sei ehrlich, dann spürst du es auch manchmal. Was wäre, wenn wir endlich aufwachen würden und in dieser Realität leben? Und zwar nicht nur in diesen kurzen Augenblicken, wo wir mal dran denken zu beten, sondern in jedem Augenblick. Ich möchte dich zu einem Experiment einladen in der nächsten Woche und dich bitten, Folgendes zu tun. Drei Dinge. Das erste, hast du ein Handy oder ein Wecker oder eine Eieruhr? Ja? Gibt es jemanden, der kein Wecker, kein Handy oder keine Eieruhr hat? Okay, oder eine Armbanduhr, ja. Okay, dann möchte ich dir Folgendes machen. Es gibt eine ganz, ganz coole Hilfe. Es gibt so Intervall-Timer-Apps. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Das sind so Trainings-Apps, mit denen kann man so Intervalle einstellen. Da kannst du sagen, in wie vielen Sekunden soll wieder ein Impuls kommen. Das kann, manchmal ist das so ein Pling und manchmal ist es einfach ein Vibrationsalarm, wo es einfach einmal kurz in deiner Tasche macht. Und das ist eigentlich dafür gedacht, dass du, du machst irgendeine Übung, und du machst die 60 Sekunden, danach kommt der Intervallton, okay, und du weißt, die nächste Übung ist dran. Dafür sind die Dinger eigentlich gedacht. Wir nutzen das jetzt mal fürs Gebet. Mach mal Folgendes. Du kannst das Ding auf 60 Sekunden einstellen oder du kannst dir einfach eine Uhr nehmen oder einen Wecker stellen, was auch immer. Aber mach heute Nachmittag, beginn heute Nachmittag und mach mal Folgendes. Nimm dir eine Stunde, in der du den Intervall auf eine Minute setzt. Alle 60 Sekunden. Lass dich einmal kurz daran erinnern, Jesus ist da. Und dann guck mal hin, wo ist er gerade? Was tut er? Wem wendet er sich zu? Vielleicht dir, vielleicht jemand anderem hier. Was sagt er? Vielleicht spricht er dir etwas zu. Vielleicht fragt er dich etwas. Vielleicht fordert er dich zu etwas auf oder er möchte eine Frage von dir beantworten. Wo ist er und was tut er? Was sagt er? Guck dann nur kurz hin. Du musst nicht alle 60 Sekunden langes Gebet machen. Es geht auch nicht darum, die ganze Stunde durchzubeten, sondern deine Wahrnehmung zu trainieren. In einem kurzen Zeitabschnitt intensiv hinzugucken. Und dann wiederhol das nochmal in der nächsten Woche. Das ist der zweite Schritt. Wiederhol das ruhig ein, zweimal in der nächsten Woche. Nimm dir eine Stunde, wo du dich einmal in der Minute an Jesus erinnern lässt, wo du guckst, wo ist er und was tut er. Und dann tu das dritte für die nächste Woche oder den nächsten Monat von mir aus. Stell den Intervall auf einen größeren Zeitabschnitt, so einmal pro Stunde oder einmal in einer halben Stunde. Dass es sich in dein Leben, in deinen Alltag hineinträgt. Dich regelmäßig daran zu erinnern, Jesus ist da und er verlässt dich nicht. Und du kannst mit ihm reden über die Dinge, die dich bewegen. Vielleicht willst du ihm kurz Danke sagen für das, was er tut. ihn loben oder ihn fragen, ihm irgendwas sagen. Aber wenn du das tust, wachsam auf die Realität gucken und ins Gebet gehen, dann wirst du lernen, mehr und mehr in Gottes Gegenwart zu leben. Das Leben, für das du geschaffen bist, leben, wie es gedacht ist. Und du wirst merken, wie sich dein Leben verändert. Und vielleicht denkst du immer noch, das ist irgendwie verrückt. Aber ihr Lieben, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich gesagt habe, dann ist es nicht verrückt. Dann wäre es verrückt, sich mit weniger zufrieden zu geben, als Gott schenken will. Ich wünsche dir, dass du das findest. Das Leben in Fülle in seiner Gegenwart, wo du merkst, wie Leben sein kann und wofür du geschaffen bist. Gott möchte dir nicht weniger schenken. Ich hätte jetzt fast Amen gesagt, aber ich möchte euch zu Folgendem einladen. Wir werden gleich nochmal singen dürfen, Gott loben dürfen. Aber ich möchte uns eine Minute gönnen, jetzt. Mit guten Dingen sollte man immer sofort anfangen. Nehmt euch jetzt mal eine Minute, bis die beiden anfangen, mit uns Gott anzubeten. Eine Minute und guckt mal hin. Wo ist Jesus gerade? Was tut er? Was sagt er? Und danach dürft ihr dann Amen sagen.
Amen.